Wertschöpfungsverbrechen getarnt als menschliches Versagen. Detektivin W. klärt auf. Sechster Fall. Die Ich sind wir. Wie Harmoniesucht echte Entwicklung behindert.
Detektivin W. lernt bei einer Konferenz den Geschäftsführer der Kommunikationsschmiede kennen, eine Vorzeigeagentur in Sachen Arbeiten auf Augenhöhe. Die Wachheit von Detektivin W. lassen sie über eine Unstimmigkeit stolpern. Der Geschäftsführer ist froh, dass sie die Initiative ergriffen hat. Er braucht definitiv einen Sparringspartner, um in der eigenen Organisation wieder klar sehen zu können. Detektivin W. greift zum Hörer und ruft den Agenturchef zurück. Am anderen Ende atmet es schwer.
Hallo, Detektivin W., schön, dass du gleich anrufst. Das ist eine echt verzwickte Sache und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll.
Du sprachst ja von einem Bauchschmerz. Fang doch dort an. Beschreib mir, was du spürst.
Naja, wenn ich jetzt an dieses Teamtreffen, von dem du gelesen hast, zurückdenke, dann haben wir da gute Diskussionen geführt. Doch unsere eigentliche Arbeit, die Wertschöpfung, unser Kunde hatte in diesem Gespräch viel zu wenig Raum. Ich erlebe in kleinen Runden immer wieder kritische Auseinandersetzungen damit, wie wir uns organisieren und kommunizieren. Ich höre eine starke Frustration zum Thema Überlast und Unklarheit. Wenn wir dann im Teamtreffen zusammenkommen, wo wir Raum für solche Spannungen geben, kommen die eigentlichen Hindernisse und Probleme zutage. Die großen Hürden, die unterschwellig da sind, die ich auch spüre, kommen jedoch überhaupt nicht auf den Tisch.
Der Geschäftsführer windet sich. Er weiß einfach nicht, was genau im Wege steht. Er wundert sich darüber, dass die Gelegenheiten, diese schwierigen Themen anzusprechen, in den Teamtreffen nicht genutzt werden. Er ist sichtlich genervt.
Na klar ist das unbequem. Doch wenn wir nicht konstruktiv streiten können, wie sollen wir uns dann sinnvoll weiterentwickeln?
Naja, vielleicht seid ihr ja auch in die Falle der Harmoniesucht getappt. Wenn man so offen und so nah miteinander umgeht und arbeitet, entsteht ja schnell das Gefühl, eine große Familie zu sein. Die wenigsten von uns haben gelernt, konstruktiv zu streiten. In Familien ist das eher ein Tabuthema. Aber da geht es nur um Meinungen. In der Arbeit geht es um Sachthemen. Und da ist Reibung und eine gute Streitkultur gerade wichtig, um am Ende die beste Lösung entstehen zu lassen.
Du sagst es. Und weißt du, was das Verrückte ist? Meine eigene Rolle und die meiner Geschäftspartnerin sind eigentlich genau darauf angelegt, in konstruktiven Streit zu gehen und um eine gute Balance zwischen äußerem Wachstum und innerem Wachstum zu schaffen. Ich sage immer, die Organisation darf nicht auseinandergerissen werden. Wir sind erfolgreich und das ist doch super. Doch drängt sich mir viel zu oft die Frage auf, was ist der Preis für diesen Erfolg? Wenn wir versuchen, diese Themen zu diskutieren, erlebe ich bei uns keine gute Streitkultur. Ich weiß wirklich nicht weiter. Vielleicht ist das ja auch nur mein Problem und hat mit der Organisation gar nichts zu tun.
Ich weiß, dass wir uns noch nicht so gut kennen, doch mein Gefühl sagt mir, dass du deine Organisationsentwicklungsrolle im Unternehmen sehr ernst nimmst und gut machen willst. Nicht im Sinne von tolle Dinge zu tun, sondern die Organisation so zu gestalten, dass sie wendig und schlank ist. Raum zu geben, dass die Ideale, die du beschrieben hast, sich entfalten können, Wirklichkeit werden können. Dir ist wichtig, dass ein auf Augenhöhe arbeiten wirklich stattfindet. Darum würde ich dein Bauchgefühl, ehrlich gesagt, auch ernst nehmen. Darf ich dir denn zu eurem Geschäft noch ein paar Fragen stellen?
Na klar, frag, was du möchtest.
Eure Arbeit als Kommunikationsschmiede ist es ja, Kommunikationskampagnen für Kunden zu gestalten, damit sie an ihren Märkten wirtschaftlich erfolgreich sind und wiederum die Kunden gewinnen, die sie gern wollen. Ist es richtig?
Ja, genau. Das kann eine kleine Social-Media-Kampagne sein, aber auch große, umfassende Transformationsprojekte, in denen wir dann die Kommunikation nach außen und nach innen ins Unternehmen hinein übernehmen. Und dort leisten wir die strategische Beratung und setzen am Ende um. In Wort, Bild oder auch Bewegtbild. Je nachdem, was in der Kundensituation angebracht ist und Sinn macht.
Okay, dann gehe ich davon aus, dass bei allen deinen Mitarbeitern eine hohe Kommunikationskompetenz vorhanden ist. Man könnte es darauf zurückführen, weil es euer Kerngeschäft ist. Wenn das stimmt, ist jeder von euch auch in der internen Kommunikation sehr gewandt. Mal klar, mal ausweichend, nicht angreifbar, provokant oder was auch immer er möchte. Passt das?
Ach krass, so habe ich das noch nie gesehen. Aber du hast recht. Da entsteht der Eindruck, dass wir gute Gespräche und Diskussionen führen. Jedenfalls wirkt es so. Was aber hat das eigentlich mit meinem Bauchschmerz zu tun?
Naja, um herauszubekommen, an welcher Stelle ihr euch mit euren Stärken und dieser wachsenden Kultur selbst im Weg steht, braucht es eine Ermittlung.
Ich verstehe nicht. Was meinst du damit?
Aus meiner Sicht solltest du die Organisation beobachten. Mit dem Fokus auf bestimmte Situationen, die dir wie ein Schauspiel vorkommen und irgendwie gar nicht dementsprechend, was deiner Meinung nach eigentlich gebraucht wird. Diese Beobachtung solltest du dann mit Abstand reflektieren. Wenn wir verschiedene Situationen und Muster beobachten, lernen wir die Organisation besser kennen und können anfangen, Hypothesen zu bilden. Dieses Vorgehen könnte dich in die Lage versetzen, deiner Organisation quasi auf die Schliche zu kommen. Also herauszufinden, was sie daran hindert, konstruktiv zu streiten. Oder warum sie diese Harmonie sucht. Was ist für euch so schützenswert? Warum ist der Schutz dieser Sache nützlich? Hätte es keinen Nutzen, würde es ja nicht passieren. Es muss etwas geben, warum das Nichtstreiten in bestimmten Runden gut für eure Organisation ist. So könnte es möglich sein, dass das einzelne Individuum dieses Spiel mitspielt, weil es notwendig ist für das Überleben in der Organisation oder für was auch immer.
Aber wie soll das gehen? Ich bin doch selbst Teil von dem System und damit immer beeinflussend auf die Situation, die ich beobachte.
Ja klar, ist das immer schwierig, wenn man selbst im System ist. Aber ich habe noch eine andere Idee. Erstmal noch ein, zwei Fragen an dich.
Gern, frag. Alles, was wir uns jetzt zusammen überlegen, ist besser als unser jetziger Zustand. Ehrlich gesagt, es ist für mich eine innere Zerreißprobe, wenn ich sehe, dass wir uns Chancen entgehen lassen, nur weil wir nicht in der Lage sind, uns zu streiten. Das ist doch bescheuert. Und das passt ja auch gar nicht zu dem, was wir über uns da draußen erzählen.
Ist das Problem, was du angehen willst, ein Problem, was schnell gelöst werden muss?
Das kommt darauf an, wen du fragst. Wenn du mich als Mensch fragst, sage ich, ja, besser gestern als morgen. Weil es mich tierisch nervt. Und weil ich Verschwendung und Falschheit, die ich zu unterstellen beginne, einfach nicht leiden kann. Punkt. Wenn du mich aber als Geschäftsführer fragst, ich unser junges Unternehmen sehe, was eine Zukunftsperspektive haben soll und sich in den letzten Jahren ja auch super entwickelt hat. Kurzum, mit realistischem Blick auf unsere Organisationsentwicklung denke ich, wir sollten es als Prozess betrachten, der jetzt möglichst schnell beginnen sollte, aber der vermutlich seine Zeit braucht, ehe das Problem wirklich gelöst ist.
Es freut mich, dass du das so siehst. Ich habe folgende Idee. Was wäre, wenn wir eine Handvoll Situationen, entweder gemeinsam oder getrennt voneinander, beobachten? Es wäre notwendig, die Organisation bewusst einzuweihen, ihr mitzuteilen, dass wir gern den Dingen, die wir nicht sehen, auf die Schliche kommen wollen, um uns noch besser miteinander entwickeln zu können und unsere wirklichen Probleme überhaupt erkennen zu können.
Das wäre krass und macht bestimmt eine große Welle. Vor allem, weil wir so große Stücke auf uns halten und denken, wir können uns sehr gut umeinander kümmern und darum eben auch niemanden von außen brauchen.
Naja, schlussendlich wäre das der Start des Prozesses. Die erste Intervention sozusagen. Nur wenn die Organisation sich eingesteht, dass sie einen blinden Fleck hat, den sie gern sehen möchte, wirst du, egal ob mit oder ohne externe Unterstützung, diesen Weg gestalten können.
Da hast du recht. Wie würde das denn genau aussehen? Ich denke, wir sollten dann Situationen festlegen, in denen wir dich als Beobachterin einladen. Das könnten zum Beispiel unsere Teamtreffen sein, die alle 3 Monate stattfinden, oder auch mein Personalgespräch.
Es ist schon verrückt, wie Detektivin W. immer wieder in Situationen kommt, in denen sie der Verführung Retterrolle widerstehen muss. Sehr schnell rutscht sie als Beraterin in eine Interimsrolle. Das passiert zum einen durch ihre fast zwanghafte Tatkraft und ihrem Streben, dass es vorangehen soll. Zum anderen fehlt aber oft beim Kunden nur das eigene Zutrauen, die benötigten Fähigkeiten im Selbstgehen entwickeln zu können. Inzwischen hat sie eine Art Frühwarnsystem entwickelt. Es schlägt bei ihr Alarm, sobald sich Kunden unbewusst aus der Verantwortung stehlen wollen.
Also Personalgespräche würde ich in dem geschützten Raum lassen, wo sie derzeit stattfinden. Das ist ja eher deine Aufgabe, deine Wahrnehmung zu schulen. Du solltest einmal dieses Personalgespräch als Führungskraft führen und so gut es geht euch in euren Interaktionen beobachten. Anschließend kannst du das gern mit mir im Sparring reflektieren und dadurch können wir zu Hypothesen gelangen.
Verstehe. Finde ich eine gute Idee. Was denkst du denn, wie wir unsere Zusammenarbeit am besten gestalten? Ich kann mir vorstellen, dich als meine Sparringspartnerin in allen Organisationen Entwicklungsthemen vorzustellen. Wir könnten diese von dir genannten Ermittlungen gemeinsam führen. Du als die Detektivin und ich als der Kommissar oder sowas.
Ja, genau so. Ich würde sagen, wir nutzen direkt das nächste Teamtreffen dafür, das Team in das Vorhaben einzuweihen.
Nee, du, das dauert mir zu lange. Das ist ja erst in 2 Monaten. Außerdem haben wir da was ganz Besonderes vor. Wir wollen Workation machen. Das wird schon aufregend genug. Ich würde sagen, wir beide einigen uns erstmal über den finanziellen Rahmen. Idealerweise bis nächste Woche. Dann kann ich im Team Weekly gleich alle dazu informieren.
Okay, so schnell? Wäre es nicht noch gut, zu dritt mit deiner Geschäftspartnerin zu sprechen? Schließlich muss sie ja einverstanden sein, dass eine fremde Person so nah in die Organisation involviert wird.
Ja, das stimmt. Übergangen fühlen darf sie sich auf keinen Fall. Ich rede am Freitag im Strategietreffen mit meiner Geschäftspartnerin. Und du kannst dir bis dahin Gedanken über deinen Honorarumfang für deine Unterstützung machen. Montag können wir dann telefonieren und das festmachen. Okay?
Das klingt gut. So machen wir das. Ich habe das Gefühl, das Gespräch hat erstmal ein bisschen geholfen. Und ich freue mich. Wir haben einen Plan. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Detektivin W. liebt die Ad-Hoc-Beratung. Und in diesem Fall hat sie das Gefühl, dass diese Tandem-Ermittlung eine spannende Wendung nehmen wird. Die Geschäftsführerin hat den Vorschlag ihres Partners begrüßt, durch eine externe Perspektive ihrer Organisation besser kennenlernen zu können. Die Idee, die Teamtreffen beobachten zu lassen, kam ihr am Anfang etwas seltsam vor. Doch sie ist gespannt und lässt sich darauf ein. Als beide Geschäftsführer diese Entscheidung im Weekly an das Team kommunizieren, gibt es sehr gemischte Reaktionen. Warum denn jetzt eine externe Beraterin der Kommunikationsschmiede auf den Zahn fühlen soll? Man hat doch eine ausgeprägte partizipative Gesprächskultur. Einigen Kollegen erscheint solch eine Ermittlung als absolut überflüssig. Das Geschäftsführer-Tandem mahnt an, dass schon jetzt sichtbar wäre, wie sich der Fokus von der Wertschöpfung nach innen verschiebt. Oft sei gar nicht mehr genug Zeit für den Kunden. Dieses Argument lässt das Team umschwenken.
Hallo Detektivin W. Es ist alles geklärt. Wir können also loslegen. Das erste Teamtreffen mit deiner Unterstützung findet an der Nordsee statt. Wir werden im Sommer eine 10-tägige Workation machen. Da ist das Teamtreffen integriert.
Aber ist es nicht eine Sondersituation? Werdet ihr in diesem Rahmen nicht anders arbeiten und sprechen als sonst?
Ja, schon. Aber so ist es nun mal. Das Ganze ist ein Experiment. Dich die gesamten 10 Tage einzubinden, wäre leider zu teuer. Und ist wahrscheinlich auch nicht sinnvoll.
Das kann ich nachvollziehen. Dann schick mir den Termin und ich prüfe, ob ich mir das einrichten kann.
Detektivin W. sitzt im Zug. Sie ist auf dem Rückweg von der Nordsee. Der erste Eindruck von der Kommunikationsschmiede begeistert. Ja, reißt sie sogar ein wenig mit. Es war eine klasse Veranstaltung mit viel professionellem Rahmen und echt einer Hammer-Ausstattung. Auch das, was inhaltlich besprochen wurde, machte einen soliden Eindruck.
Das ist schon eine echt coole Truppe. Sie können miteinander lachen, sie können fundiert diskutieren. Alle gehen sehr zuvorkommend und freundlich miteinander um. Es ist eine große Nähe zwischen den Kollegen spürbar und das schließt die Geschäftsführung mit ein. Klar habe ich wenig über das Agieren im Tagesgeschäft sehen können, doch vielleicht ist das ja beim nächsten Teamtreffen schon anders. Das ist diesmal in Berlin. Ich bin gespannt, was dann passiert.
3 Monate sind vergangen. Der Sommer hat sich verabschiedet und der Herbst hat Einzug gehalten. Draußen weht ein rauer Wind. Im Coworking Space in Berlin, wo sich die Kommunikationsschmiede traf, herrschte Wohlfühlatmosphäre. Da die Geschäftsführerin im Urlaub war, fand das Teamtreffen ohne sie statt. Es ging ziemlich heiß her und Detektivin W. musste erstmal durchatmen. Sie schlendert noch ein wenig durch die Straße zum Bahnhof, um mit dem nächsten Zug nach Dresden zu fahren.
Das war krass. Die ganze Stimmung und auch die angesprochenen Themen waren komplett anders als beim ersten Mal. Der Geschäftsführer hat sich völlig anders verhalten. Das weist sehr deutlich darauf hin, welch starken Einfluss die Präsenz der Geschäftsführerin auf das Verhalten ihrer Kollegen hat. Vielleicht spielt hier auch eine Rolle, dass sie die alleinige Inhaberin des Unternehmens ist.
Die erste Sparring-Session von Detektivin W. mit dem Geschäftsführer fand bereits auf der gemeinsamen Rückfahrt nach Berlin statt. Nun treffen sie sich zu einem längeren Termin, der auch dazu dienen soll, erste Zusammenhänge zu skizzieren und Hypothesen aufzustellen.
Hallo Detektivin W., willst du einen Kaffee?
Klar, gern. Ich richte mich derweil mal hier im Raum ein.
Als der Geschäftsführer zurückkommt, ist das Whiteboard an der Wand blitzblank und Stifte in verschiedenen Farben liegen bereit. Außerdem sind auf dem Tisch Post-its in verschiedenen Farben und Größen.
Wow, was hast du denn vor? Wir sind doch nur zu zweit.
Naja, ob zu zweit oder mehrere ist für mich beim Gedankenstrukturieren eigentlich egal. Post-its und Whiteboard sind immer hilfreich. Lass dich da bloß nicht von erschrecken.
Nein, nein, alles gut. Lass uns loslegen.
Okay, also die Frage, die wir nachgehen, ist, warum ist die Harmoniesucht für eure Organisation so schützenswert? Oder, wenn wir es als Wertschöpfungsverbrechen formulieren wollen, Harmoniesucht hemmt Exzellenz. Wie ist denn der Glaubenssatz, wir müssen uns alle lieb haben und dürfen nicht streiten, eigentlich entstanden? Was darin ist so nützlich für eure Organisation?
Boah, das ist ja eine große Frage. Und wie sollen uns unsere Beobachtungen der 2 Teamtreffen dabei helfen?
Ich würde sagen, wir robben uns voran und beginnen mal mit der Unterschiedlichkeit vom 1. und 2. Teamtreffen.
In einer rahmengebenden Rolle war ich bei beiden Veranstaltungen. Was mir aufgefallen ist, dass im 2. Treffen wirkliche Hindernisse auf den Tisch gekommen sind. Also auch die echten Bauchschmerzen, die einige im Team haben, angesprochen wurden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und ich stelle mal folgende Hypothese in den Raum. Wenn die Inhaberin des Unternehmens im Raum ist, wollen alle, die da sind, ihr gefallen. Sie wissen, dass sie dann eine echte Chance auf die coolen Projekte haben und spezielle Förderung erfahren.
Krass. Du meinst, wenn man in Opposition geht, riskiert man, unbequem zu sein und aufs Abstellgleis zu geraten?
Keine Ahnung, sag du es mir. Was ist denn in der Vergangenheit mit den Leuten passiert, die sich kritisch äußern und mit der Geschäftsführung mutig in echten Diskurs treten?
Naja, sie findet es anstrengend und regt sich dann gern auch bei mir über diese Person auf. Ich glaube, es ist einfach lästig für sie. Wohingegen ich erstmal nur die anderen Meinungen hören will. Ich bin der Meinung, ich kann mich auch in meiner Wahrnehmung irren.
Und was ist, wenn du an Personen zurückdenkst, die offenen Diskurs geübt haben?
Naja, sie hat ihre Lieblinge, so wie ich auch. Ich meine, jeder kommt nicht mit jedem gleich gut zurecht. Das ist ja normal.
Sag mal, wer stellt eigentlich bei euch das Personal ein?
Das macht sie und unterschreibt auch alle Arbeitsverträge.
Gut, wir lassen das mal so stehen und gehen weiter.
Die beiden teilen Beobachtung für Beobachtung. Nach und nach füllt sich das Whiteboard und es kristallisieren sich weitere Hypothesen heraus.
Na, was schon sein könnte, ist diese Familienmetapher, die du schon mal erwähnt hast. Es ist ja total cool, bei uns zu arbeiten. Man darf sich ausprobieren, dadurch kann man sich extrem schnell entwickeln und bekommt Chancen beim Kunden, auf die man in anderen Agenturen Jahre warten muss. Man hat Kollegen, mit denen man auch gut feiern gehen kann. Und das will man nicht verlieren. Man will Teil der Gemeinschaft bleiben und hat vielleicht unterschwellig Angst, das mit zu kritischen Äußerungen zu riskieren.
Wenn ihr euch als Familie seht, dann kann das der Hinderungsgrund sein. In einer Familie ist die Währung Zugehörigkeit, naja, und hoffentlich Liebe. In einem Wirtschaftsunternehmen geht es hingegen darum, Leistung so am Markt anzubieten und umzusetzen, dass man mehr einnimmt, als man ausgibt. Es fiel mir auf, dass der Zahlenteil bei dem Teamtreffen von der Geschäftsführung sehr emotional aufgeladen präsentiert wurde. Sie sprach immerzu von der Gemeinschaft. Die Verantwortung wurde immer dem Wir zugeschrieben.
Ja, aber ist das nicht genau richtig? Wir sind ein Team und wir tragen die Verantwortung gemeinsam. So gut wie wir wirtschaften, verdienen wir am Ende auch.
Okay, das heißt, das Gehalt ist abhängig von eurem Gewinn?
Nein, das nicht. Jeder erhält sein Grundgehalt. Aber am Ende schauen wir, welchen Gewinn haben wir? Wie viel davon schütten wir an alle aus und wie viel davon packen wir auf die Seite, um es für schlechte Zeiten oder größere Investitionen zu nutzen?
Lass uns mal bei der Familienmetapher bleiben. Das würde ja bedeuten, dass ihr beide als Geschäftsführer die Eltern seid. Und die Mitarbeitenden sind eure Kinder. Natürlich könnt ihr mit euren Kindern auf Augenhöhe agieren, aber schlussendlich seid ihr in der Verantwortung für Entscheidungen, bis eure Kinder volljährig sind. In welchem Stadium ihr beide die Kollegen seht und behandelt, kann ich aber nur vermuten.
Also ganz ehrlich, für mich ist das klar. Das sind nicht meine Kinder. Wir sind alle Erwachsene. Jeder ist für sich und sein Leben verantwortlich. Und das sage ich auch sehr klar. Gerade beim Thema Überlast appelliere ich immer wieder daran, dass jeder für sich seine Grenzen finden muss und diese natürlich auch gegenüber uns verteidigen sollte. Nein sagen lernen quasi.
Ja, das glaube ich dir. Deshalb hast du auch kein Problem, dich in der Sache zu streiten, weil du dein Gegenüber als gleichwertig empfindest. Wenn ich dich in den Teamtreffen beobachtet habe, hatte ich eher den Eindruck, es sei für dich unangenehm, wenn sich jemand über oder unter dich stellt.
Ja, das stimmt. Allerdings habe ich in meiner Vergangenheit einige Autoritätspersonen genau mit diesem Verhalten irritiert. Inzwischen ist mir klar, dass ich da eine Spielregel verletzt habe. Doch zurück zur Kommunikationsschmiede.
Was passiert denn eigentlich, wenn jemand einen wirklich blöden Fehler gemacht hat? Also wenn ihr Geld verloren habt oder einen Kunden. Wie geht ihr denn mit sowas um?
Das sind für uns kritische Situationen, in denen wir uns als Geschäftsführung vorher sehr genau abstimmen. Wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir die Kommunikation zum Team führen? Das ist schon immer alles sehr überlegt.
Aber wie kann man sich denn zu einem Fehler abstimmen, den man selbst gar nicht begangen hat? Da muss doch erstmal mit der betroffenen Person gesprochen werden.
Ja klar, das ist natürlich ein Teil unseres Vorgehens. Aber es geht auch darum zu vermeiden, dass sich wieder alle über die Person aufregen. Das bestimmt dann bei einigen Kollegen die Kommunikation. Wir erleben das immer mal wieder und merken, dass es einige vom eigentlichen Arbeiten abhält. Meine Geschäftspartnerin hat auch schon die Idee geäußert, dass das vielleicht dazu führt, dass Kollegen sich überlastet fühlen. Vielleicht, weil sie sich sehr viel mit solchem, ich sag mal, Gequatsche aufhalten.
Ach so. Das heißt, nach vorne ist alles super, aber hintenrum lästert man dann?
Ich glaube, das machen nicht alle. Aber das kommt schon vor. Und da wir sowas auf den Tod nicht leiden können, versuchen wir es durch geplante oder eher überlegte Kommunikation zu verhindern.
Und gelingt euch das?
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Wir sind ja nicht dabei.
Und wie viel wertvolle Zeit fließt dann in solchen Kindergarten?
Am Anfang hat das mal ganze Strategie-Meetings gesprengt. Bis ich irgendwann auf den Tisch gehauen und gesagt habe, wir müssen einfach eine Entscheidung treffen, ob es nicht sinnvoll ist, sich von bestimmten Personen zu trennen, wenn diese nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Das fand meine Geschäftspartnerin dann irgendwie zu krass. Seitdem haben wir gelernt, uns kurz und knapp über solche Sachen abzustimmen und unsere Energie auf das Geschäft zu konzentrieren.
Okay, das heißt ja, ihr habt auch schon eine Entwicklung durchgemacht in der Vergangenheit. Wenn diese Kommunikation abgestimmt ist, ist sie dann trotzdem deutlich und konsequent?
Naja, ich bin da ja eher der direkte und manchmal nicht so diplomatische Typ. Und das hat zur Folge, dass ich wohl Menschen verschrecke. Deshalb übernimmt solch eine Kommunikation immer meine Geschäftspartnerin. Sie hatte einfach ein besseres Händchen. Sie kann es wohlwollend und trotzdem konkret formulieren. Und ich habe den Eindruck, die Botschaft kommt auch an.
Aber meinst du nicht, dass man Dinge, die scheiße laufen, auch mal genauso deutlich beim Namen nennen sollte?
Ja, ich denke schon. Aber das ist Ihr Hoheitsgebiet. Schließlich ist es Ihr Unternehmen.
Okay, ich höre schon auf. Ich merke, dass dich das aufregt. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Gibt es noch etwas, was dir als Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Teamtreffen total ins Auge sticht?
Ja, die Inhalte. Durch das Open Space Format sind wir ja immer sehr frei in unserer Agenda. Das war auch mein Ziel, als ich das eingeführt habe. Damit das auf den Tisch kommt, was wir als Organisation gerade lösen müssen. Ich glaube, die Leute wissen inzwischen, dass die Inhaberin lieber über Kundenthemen und Unternehmensentwicklung nachdenkt, als sich mit den leidigen Organisationsthemen rumzuschlagen. Meine Vermutung ist, dass sich die Themen deshalb solchen Raum nehmen, weil sie nicht da ist.
Ja, das passt ja auch zu eurer Rollenverteilung. Sie übernimmt Kundengeschäft und Vertrieb, du die Organisationsentwicklung und natürlich die Umsetzung des Kundengeschäfts.
Mir fällt gerade auf, dass wir in vielen Dingen, die wir gerade besprochen haben, immer wieder bei mir und bei ihr landen. Was hältst du denn davon, mal an einem unserer Strategietermine teilzunehmen? Dann kannst du uns im Tandem erleben und dir deinen direkten Eindruck von unserem Zusammenspiel verschaffen.
Das ist eine super Idee. Lass uns das machen. Wann habt ihr denn den nächsten Termin?
In 3 Wochen. Kannst du da?
Ja, das lässt sich einrichten. Besprich mit ihr, ob sie das gut heißt und gib mir kurz Bescheid. Ich mache jetzt noch Fotos unserer Whiteboard-Ergebnisse und bringe alles in eine digitale Struktur, sodass wir gut in unserer nächsten Sparings-Sitzung damit weiterarbeiten können. Was wäre denn ein gutes Format für dich, um selber mit den Sachen weiterzudenken?
Also ich arbeite gern mit Mindmaps oder auch einem virtuellen Board, wenn du damit klarkommst.
Alles klar, dann packe ich hier noch in Ruhe zusammen, mach Fotos und du kannst ja schon mal losmachen.
Danke dir für die heutige Sparring-Session. Das freut mich sehr und hat mir schon viele Erkenntnisse über uns geliefert. Wenn das so weitergeht, kommen wir der Sache auf die Schliche. Komm gut heim.
Danke dir, das mache ich. Ciao.
Sie hörten?
6. Fall. Die Ichs sind wir. Wie Harmoniesucht echte Entwicklung behindert.
Die Sprecher waren Jörg Neudenberger in der Rolle des Geschäftsführers, Anja Wittenberger als Detektivin W. und als Erzähler begleitete sie Ralf Hase. Regie, Texte und Produktion Anja Wittenberger. Review und Tonregie Anne Dietrich. Audio Editoring Emanuel Fitz. Disclaimer: Alle Fälle, Situationen, geschilderte Strukturen und handelnde Personen sind frei erfunden. Zufällige Übereinstimmung mit Ihrer Organisation oder Ihnen bekannten Verbrechen sind ein Indiz für die Häufigkeit derartiger Fälle und zeugen vom Erfahrungsschatz der Autorin. Wenn Sie mehr zu dieser oder ähnlichen Ermittlung erfahren möchten, besuchen Sie gern die Website detektivinw.de oder schreiben Sie an podcast@detektivinw.de.
Danke fürs Dabeisein bei meinen Ermittlungen als Detektivin W. Ich freue mich über eine Bewertung von Ihnen für das Gehörte. Das hilft mir beim Lernen und es hilft anderen Hörern, sich zu orientieren. Und ganz nebenbei erwähnt, die Algorithmen, die finden das auch ziemlich hilfreich. Falls Sie Hinweise, Fragen oder Themenwünsche zum Podcast haben, schreiben Sie mir gern eine E-Mail unter anjawittenberger@detektivinw.de. Danke und bis bald, wenn es wieder heißt, Detektivin B klärt auf.